für die Einladung, für die Worte und ich freue mich auch, heute hier zu sein und mit euch Gottes Wort zu teilen. Ich sagte schon zu meiner Frau, wo wir gerade hier angekommen sind, wir waren so vor 10 Jahren auch so, glaube ich, so in der Größenordnung als Gemeinde und ich habe gesagt, ja, vielleicht gehen wir auch nochmal diesen Weg, dass wir sagen, hey, wir starten eine weitere Gemeindegründung oder eine neue Gemeindegründung. Auf jeden Fall ist es dann wieder, man wird so an seine Anfänge erinnert. Und ja, ich freue mich, heute hier zu sein und freue mich auch über die Verbundenheit, die wir gemeinsam haben. Ja, ich möchte einen Text heute mit euch durchgehen. Es ist Markus 5, ihr habt es vorne stehen. Wer die Bibel dabei hat, schlag sie gerne auf. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Es ist immer wieder gut, dass ihr immer das überprüft, was von vorne gesagt wird, denn die alleinige Autorität hat Gottes Wort. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir alle kennen in unserem Leben Nöte, Krankheit, Verzweiflung, Aussichtslosigkeit, Situationen, die wir einfach nicht bewerten und verstehen können. Da ist zum Beispiel der Tod meiner Cousine oder ihres Sohnes, eines 17-Jährigen. Letztes Jahr. Er scheidet mit 17 Jahren aus dem Leben und er hat sich sein ganzes Leben ausgemalt. Und er tritt aus dem Leben. Oder da ist nicht ganz so dramatisch, aber für einen 15-Jährigen sehr dramatisch unser Sohn, der jetzt im März 18 wird, aber mit 15 Jahren, Teenager, sein Stimmbruch geht irgendwie nicht durch. Wir besuchen Ärzte, seine Stimme verschwindet immer wieder. Das dauert einen Monat, es dauert ein Jahr, es dauert 2,5 Jahre. Ängste, Rückzug, Tränen, Gebet, nichts passiert. Da kann ich auflösen, wir sind dankbar, dass jetzt letztes Jahr im November die Stimme dann durch ist nach 2,5 Jahren. Aber für einen Teenager in seiner ganzen Unsicherheit und Veränderung, es macht was mit einem. Oder da ist der Tod meiner Tante vor einigen Jahren mit 52, die so gerne sich in ihre Familie und ihre Enkel investieren wollte. Und sie geht aus dem Leben. Oder vor vielen Jahren meine Cousine mit 15, lebensfroh. Und mit 15 bekommt sie eine Diagnose, ein Virus. Keiner weiß, was das genau ist. Und alles verändert sich in ihrem Leben. Eine Tour durch verschiedene Ärzte in ganz Deutschland über 20 Jahre bei vielen Ärzten beginnt ohne Erfolg und endet jetzt in der Corona-Zeit mit dem Tod. Krankheit, Kinderwunsch, vielleicht ist es auch das ein Thema, was wir immer wieder in der Seelsorge erleben, Jobsuche, zwischenmenschliche Konflikte, vielleicht ausgegrenzt werden, Angehörige, die nicht im Glauben sind. Und wenn das Ganze nicht 12 Tage, sondern wie in unserer Geschichte hier, die wir gleich lesen werden, 12 Jahre dauert, stellen wir uns doch schon die Frage, wo ist Gott in meinem Leben? Kann ich ihm wirklich vertrauen, wie ich das gerade gesungen habe, wie wir das heute gesungen haben? Kann ich diesem Gott, ist er wirklich real und kann ich ihm wirklich vertrauen? Und dieser Abschnitt befasst sich speziell mit den verzweifelten und hoffnungslosen Menschen. Er zeigt, wie der verzweifelte Mensch sich an Jesus wendet und seine Hilfe in jeder Situation bekommen kann. Und so ist der Titel meiner heutigen Predigt, wie Jesus unserer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit begegnet. Wie Jesus uns, und wir werden uns am Ende anschauen, was Jesus uns mitten im Leid garantiert und was nicht. Wir lesen den Text. Wir beginnen mit Vers 21. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam ein Oberster der Synagoge namens Jairus und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängten ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss und sie hatte viel erlitten Achtet hier auf die Worte viel. Also sie hatte viel erlitten und von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, also alles. Und das ist der Gegensatz, ohne dass ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich, einer der Lieblingsworte von Markus, kommt über 40 Mal vor, vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich bedrängt und sprichst, wer hat mein Gewand angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten der Oberste der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister? Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redete, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kam in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und spricht zu ihnen, was lernt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita kumi, das heißt übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe und befahl, man soll ihr zu essen geben. Bevor wir auch in diesem Text zur Anwendung kommen, das ist ja auch immer das Ziel, wenn wir Gottes Wort auslegen, geht es ja immer darum, dass wir am Ende des Tages sagen, was macht das jetzt mit meiner Woche? Was macht das mit meinem Leid? Was macht das mit meinen Herausforderungen? Was macht das mit meinen Fragen? Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir verstehen, wer dieser Jesus ist, dem wir hier begegnen. Das sollten auch die Menschen zuallererst erkennen, als sie diese Wunder erlebten. Denn mit den Wundern, die wir hier sehen, und im Endeffekt bis von Kapitel 1 bis Kapitel 10, zeigt Jesus sein Herz und er zeigt vor allen Dingen seinen Ursprung, seine Gottheit. Er ist größer als Abraham, er ist größer als Mose, er ist der Messias. Und man wird nie enttäuscht, wenn man sich im Glauben an ihn wendet. Wir haben hier so einen Sandwich-Text, und zwar haben wir erst Jairus, dann kommt die Frau mit dem Blutfluss und dann kommt wieder Jairus mit seiner Tochter. Weil wir haben die Tochter des Jairus, wir haben hier eine Tochter, die später Tochter Gottes genannt wird und dann kommen wir wieder zur Tochter des Jairus. Das ist interessant, auch in diesem Text finden wir viele Parallelen. Zum Beispiel, wir haben ein Mädchen, die mit 12 Jahren im Sterbeprozess oder im Sterben liegt. Und wir haben eine Frau, die seit 12 Jahren im Sterbeprozess ist. Wir haben hier einen Vater, der zu Jesus kommt und sich vor ihm niederwirft. Und wir haben eine Frau, sie kommt von hinten, berührt Jesus und wirft sich dann vor ihm nieder. Wir haben Jesus, der die Tochter berührt am Ende. Und wir haben eine Frau, die Jesus berührt. Wisst ihr, dass, wenn wir so eine Geschichte lesen, wir haben sie jetzt in einigen Minuten gelesen, und wir sagen, ja, wenn mein Leben, wenn meine Herausforderungen meines Lebens so enden würden, wenn ich das Happy End hätte, ja, dann hätte ich keine Probleme. Dann würde ich jetzt auch nicht leiden. Aber wisst ihr, in dieser Geschichte geht es mehr als um ein Happy End. In dieser Geschichte geht es um Menschen, die sich in ihrer Not, in ihrem, durch ihren Glauben an Jesus wenden und ihr Vertrauen auf ihn setzen. Punkt Nummer 1, ich hoffe, ich mache es jetzt hier richtig. Ah, genau, den Text hatte ich jetzt vergessen mit. Genau. Punkt Nummer 1, den wir uns anschauen wollen, Verse 21 bis 24. Glaube in einer verzweifelten Situation. Also wir lesen, Jesus kehrt zurück aus dem Gebiet der Gadarener, wo er in Kapitel 5, Vers 1 war. Und eine große Volksmenge empfängt ihn hier sehr mit Freuden. Es meint jemand, sie kommen zu ihm, den sie anerkennen, den sie loben. Sie freuen sich, dass er hier hinkommt. Sie warten alle auf ihn, schreibt Lukas. Der Bekanntheitsgrad von Jesus wurde immer größer. Und sehr wahrscheinlich, das sehen wir auch im Verlauf von dem Leben von Jesus, kamen viele Schaulustige und wollten auch einfach nur ein Wunder sehen. Und dann haben wir den Szenewechsel, diese begeisterte Volksmenge, die zu ihm läuft. Und jetzt haben wir einen Szenewechsel. Jetzt mitten in diese erwartungsvolle und freudige Volksmenge kommt ein tief bekümmerter Synagogenvorsteher. Er hatte ein Riesenproblem. In seinem Leben hatte er ein Riesenproblem. Er hatte eine große Sorge um seine sterbende Tochter. Das zerriss diesem Vater das Herz. Und der Punkt ist, was macht dieser Mann? Dieser Mann macht sich auf den Weg zu Jesus. Die Not des Jairus war so dringend, dass er alle Würde, allen Stolz ablegte und Jesus zu Füßen fiel, weil er wusste, Jesus ist seine einzige Hoffnung. Er kommt im Endeffekt hin und sagt, Jesus, ich brauche dich. Seine Bitte wird wie folgt beschrieben. Wir sehen das in Vers 23. Und vielfach redete er ihm bittend zu, heißt es wortwörtlich. Wir bekommen hier, so gesagt, einen Einblick in das Herz eines Verzweifelten. Und das ist auch, was wir brauchen, um zu Jesus zu kommen. Wir kommen oft nicht zu Jesus, weil wir nicht verzweifelt genug sind. Siehst du das Herz? Siehst du das hier in diesem Text? Ich hoffe, wir sehen das. Und er sagt hier, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm doch, lege ihr die Hand auf, dass sie gerettet wird. Interessant in Vers 17, in dem Abschnitt davor lesen wir, haben wir gesehen, da wird noch gesagt, Jesus tut ein Wunder, er heilt einen Besessenen und die Menschen schicken ihn weg. Und hier kommt jemand und sagt, komm zu mir, komm in mein Leben, hilf mir. An den Worten hier sehen wir wirklich den Ernst der Lage, den er empfand, in der er sich befand. Lukas berichtet noch genauer, es war seine einzige Tochter. Er wünschte sich Gesundheit und Leben. Und daher kommt er im Glauben zu Jesus. Wisst ihr, das, was hier passiert, ist nichts Ungewöhnliches. Wir müssen uns immer wieder eins vor Augen halten. Seit dem Sündenfall sind wir konfrontiert mit Tod, mit Leid, mit Krankheit oder auch mit Dingen wie Ausgegrenztheit, wo Menschen sich durch Sünde Leid zufügen. Und wenn diese Dinge dich vielleicht gerade nicht berühren, kannst du dir sicher sein, dass auch du mit all diesen Herausforderungen konfrontiert wirst in deinem Leben. Und die Frage ist doch dann, wo wendest du dich dann hin? Zu wem gehst du? Jairus lief in dieser verzweifelten Situation zu Jesus. Oft ist es doch so, wir haben mit meiner Frau mal drüber gesprochen, dass wir gerade, wenn wir in solche Situationen sind, wo wir Gott nicht verstehen, so wie zum Beispiel mit unserem Sohn jetzt die letzten 2,5 Jahre, dass wir sagen, Gott, ich meine, was soll das? Und wir laufen nicht zu Gott, wir laufen vielmehr weg. Und dann wundern wir uns, dass wir irgendwie den Trost Gottes nicht erleben. Und wisst ihr, ich habe das erlebt in den letzten Jahren, auch in dieser Situation, dass du, gerade weil du verzweifelt bist und du sagst, die Ärzte sagen, es ist alles okay, aber du siehst dein Kind, das leidet. Und in deiner Verzweiflung klammerst du dich an den Herrn und du erlebst einfach den Frieden und den Trost bei ihm. Die Situation hat sich nicht verändert. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, ich weiß nicht, wie lange das sein wird. Ich weiß es nicht. Aber ich bete darum, dass dein Herz nicht bitter wird gegen Gott. Die Frage ist, zu wem wendest du dich gerade mit dem, was dich gerade bewegt? Hadest du irgendwie mit Gott? Oder läufst du zu ihm und sagst, Herr, ich weiß nicht, wie lange jetzt meine Situation andauern wird. Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt einiges wissen und lernen, was wir wissen dürfen. Was wir hier sehen in diesem ganzen Abschnitt, der Glaube zieht sich durch. Er kam, weil er glaubte. Er bat, weil er glaubte und er glaubte, dass Jesus sie heilen würde. Und jetzt haben wir wieder einen Szenewechsel von dieser aussichtslosen Situation. Kommen wir zum nächsten Punkt. Von der verzweifelten Situation kommen wir zur aussichtslosen Situation. Mitten in diese Menschenmenge, wir sind bei Vers 25, ganz unscheinbar drängt sich eine kranke Frau hinein, die sich, wie ich schon sagte, in einer aussichtslosen Situation befand. Sie war seit 12 Jahren im Sterbeprozess. Wir sehen, was passiert. Niemand, der dabei war, ahnte, was gleich passieren wird. Aber wir sehen das, weil wir es aufgeführt haben. Aber die Menschen wussten es nicht. Diese Frau, Vers 26, lebte seit 12 Jahren in einer Abwärtsspirale. Und vielleicht ist dein Leben auch aktuell so. Oder du bist gerade vielleicht mit jemandem unterwegs, den du gerade begleitest. Sein Leben ist eine permanente Abwärtsspirale. Ihr Leben wird wie folgt beschrieben. Sie hatte viel erlitten. Also sie war leidgeprüft und leidgeplagt. Sie hatte ihr ganzes Geld an Ärzte ausgegeben und dann so total der Gegensatz, ohne dass ihr geholfen werden konnte. Als ob es noch nicht genug war, ist es bei ihr von Jahr zu Jahr schlimmer geworden. Und wichtig ist hier, das sehen wir nicht sofort im Text. Aber wenn wir in 3. Mose zurückgehen, verstehen wir auch Folgendes über diese Frau. Sie war nicht nur physisch, also am Körper massiv angegriffen, sondern sie war auch sozial ausgegrenzt. Und wenn jemand von euch irgendwie so soziale Ausgrenzung erlebt, vielleicht, dass jemand mir einfach aus dem Weg geht hier aus der Gemeinde oder aus deiner Familie, wie auch immer. Also ich kenne niemanden, an dem das einfach spurlos vorbeigeht. Ausgrenzung tut immer weh. Denn 3. Mose 15, 25 lesen wir Folgendes. Wenn aber eine Frau ihren Blutfluss eine lange Zeit hat, außerhalb der Zeit ihrer monatlichen Unreinheit oder über die Zeit ihrer monatlichen Unreinheit hinaus, so wird sie unrein sein, während der ganzen Dauer 12 Jahre ihres Ausflusses, wie in den Tagen ihrer monatlichen Unreinheit, soll sie auch dann unrein sein. Das bedeutet in der Konsequenz, ihre Unreinheit, ihr permanenter Blutfluss seit 12 Jahren verbannte sie aus der Gegenwart Gottes. Sie durfte niemanden berühren, sie durfte nicht in den Tempel. Ihr Dasein war elend, denn sie befand sich in einem ständigen Zustand nochmal der Unreinheit und wurde auch in allgemeinem von den Menschen gemieden, der der Kontakt mit ihr die anderen auch unrein werden ließ. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir diese Geschichte lesen. Es ist, was für eine Tragödie. Was für eine Situation. Wisst ihr, was wir hier auch nochmal sehen? Und da kommen wir auch zum Evangelium. Sie hat alles versucht. Das gleiche lesen, das werden wir uns nicht anschauen, auch in dem Abschnitt davon mit dem Dämon. Auch da sehen wir 3, Vers 3 und 4, die Menschen haben alles versucht, um diesen Besessenen zu bändigen. Die Frau hat alles versucht, was in ihrer Macht steht, um irgendwie eine Lösung zu bekommen. Wisst ihr, solange wir selber versuchen, fertig zu werden, solange wir versuchen, ohne Christus unsere Situation zu regeln, werden wir entmutigt. Werden wir verzweifelt. Wird unsere Situation grau und aussichtslos bleiben. Wird unsere Situation, so wie bei Hiob, werden wir einfach vor lauter Wolken den Himmel nicht sehen. Aber mitten jetzt in Vers 27, mitten in ihrem Desaster, mitten in die vielen schlechten Nachrichten, die seit 12 Jahren in ihr Leben hineinkommen, mitten in ihrem Sterbeprozess, mitten in ihrer Aussichtslosigkeit, lesen wir die Worte, Vers 27, als sie nun von Jesus hörte. Das Hören von Jesus, von seinem Mitgefühl, von seiner Macht, das gab dieser Frau neue Hoffnung. Sie kam, lesen wir, unscheinbar unter dem Volk. Sie näherte sich Jesus wegen ihrer Unreinheit heimlich von hinten an und rührte dann sein Gewand an. Warum berührte sie sein Gewand? Vers 28. Vers 28 gibt uns hier die Antwort. Vers 28 gibt uns eine Antwort, ein Einblick in ihr glaubendes Herz. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seinen Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Sie sagte sich, wie wir es in einem Lied singen, wenn ich es wage, zu ihm zu kommen, wenn ich dieses Wagnis mit ihm nochmal eingehe, wenn ich es nochmal wage, Jesus neu zu vertrauen, wird er mein Heilbringer sein. In ihr verzweifeltes und verletztes Herz kam Hoffnung, als sie von Jesus hörte. Sie glaubte, dass er tun kann, was sonst niemand tun kann. Und der Punkt ist hier die Frage, die ich und die du dir stellen musst, die wir mit Jesus unterwegs sind, die unsere Bibeln lesen, die wir die Bekenntnisse aussagen, die wir die Bekenntnisse in unserem Herzen tragen. Wenn wir wieder in so einer Situation sind, glaubst du das wirklich? Dass nur er tun kann, was niemand tun kann? Ich meine, es kann ja auch sein, dass er tun kann, wenn es in deiner Ehe nicht läuft und es ist wirklich nur noch so ein zerbrochener Scherbehaufen. Glaubst du, dass er tun kann, was niemand tun kann? Glaubst du das wirklich? Die Unreine, die Ausgegrenzte, die sich nicht traut, ihn anzusprechen, vielleicht weil sie schon so oft Ablehnung und Distanz erlebte, berührt den Reinen und wird gesund. Vers 29 beschreibt die Heilung wie folgt. Und zugleich vertrocknete der Quell ihres Blutes. Lukas als Arzt beschreibt, ihr Blutfluss kam zum Stehen, augenblicklich, sogleich, sofort, weil Jesus hier eingreift. Und sie merkte es an ihrem Leib und sie war von der Plage geheilt. Das, was die Ärzte in 12 Jahren nicht geschafft haben, geschieht durch die Berührung mit Jesus. Es wird hier in einer Berührung, das müsst ihr hier sehen, seine Macht und Gottheit demonstriert. Denn Markus beginnt sein Evangelium, indem er schreibt, der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und in dieser Berührung wird sichtbar, wer dieser Jesus ist, mit dem auch wir unterwegs sind, ihr Lieben. Vers 30. Wir haben wieder eine Wendung in der Geschichte. Jesus aber, der in sich selbst erkannte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. In dieser Beschreibung sehen wir, dass Jesus Gott ist, denn er stellt das Leben dieser Frau wieder her, ohne ein gesprochenes Wort. Jesus besitzt als Stellvertreter des Vaters auf dieser Erde die Macht Gottes. Er ist Gott. Die heilende Kraft, die von Jesus ausging, ist aber keine Magie und lag nicht zuallererst in dem großen Glauben der Frau. Die Heilung der Frau geschah durch die freie und gnädige Entscheidung Gottes, ihr die in Jesus wirksame Kraft zu verleihen. Durch einen Akt des souveränen Willens beschloss Gott, den Glauben dieser Frau zu ehren. Und ich meine, Gott ist auch heute, er hat sich nicht verändert. Und Gott ist auch heute noch da, der, wenn wir das so aussprechen, deinen Glauben, mit dem du zu ihm kommst, wie klein er auch mag, aber wenn er hoffnungslos und aussichtslos und klammernd an Jesus ist, dann will Gott und wird Gott deinen Glauben ehren. Nicht zwingend so, wie du das vorstellst, aber er wird diesen Glauben ehren. Er wird auf diesen Glauben ja wirklich eingehen und ihn bestätigen. Wir sehen hier, Jesus ist der Herr über Naturgesetze, Dämonen und Krankheit. Und wir sehen dann weiter, Jesus aber wandte sich sogleich inmitten der Menge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und jetzt kommen die Jünger. Was wir voll verstehen, Vers 31. Wir haben die Situation vor Augen, die große Volksmenge, ein großes Gedränge. Es kam zur Diskussion. Sie bestritten alle, dass sie ihn angerührt hatten, schreibt Lukas. Jetzt mal ganz im Ernst. Jesus, du siehst, was hier abgeht? Du siehst, wie wir uns alle berühren, wie wir hier diese ganze Volksmenge, wie sie alle auf das nächste Wunder warten? Jesus, und du fragst, wer hat dich angerührt? Mann, jetzt Jesus mal im Ernst. Dann können wir verstehen, oder? Die Frage der Jünger hier. Und dann haben sie die Jünger vielleicht noch gesagt, hey Jesus, meine, du stellst jetzt hier die Frage, wir haben jetzt diese Diskussionsrunde hier, wir sind auf dem Weg zu einer sterbenden Mädchen, ihr zu helfen, und du stellst jetzt die Frage, wer dich angerührt hat. Wir müssen weiter. Und wisst ihr, was hier interessant ist? Jairus verschwindet gerade von der Fläche. Aber Jairus muss warten. Er ist irgendwo mit dabei. Er sieht, wie Jesus stehen bleibt. Jairus wartet hier. Er muss Vertrauen lernen. Wir dürfen diesen verzweifelten Vater in dieser Geschichte nicht vergessen. Er geht mit. Jesus lässt nicht locker, Vers 32, 33. Warum? Weil das, was hier passiert war, war nicht ein einseitiges Ereignis. Sie berührte und von ihm ging Kraft aus. Und als die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, lesen wir, kam sie mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war. Und sie warf sich nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Sie kommt zu Jesus. Sie wusste, bei ihr ist etwas Übernatürliches passiert. Sie sagt ihr vor dem ganzen Volk, schreibt Lukas, die ganze Wahrheit. Sie gibt Zeugnis von ihrem Leben, von ihrem Blutverlust, von ihrer Verzweiflung, von ihrer Ausgegrenztheit. Sie erzählt, wie sie von Jesus hörte und zum Glauben zu ihm kam und augenblicklich geheilt wurde. Sie kam nicht als Schaulustige, sie kam als Zerbrochene und Glaubende und erlebte deswegen Trost und Hoffnung. Jesus sieht und hört der zitternden und vor ihm knienden Frau zu. Und er sagt zu ihr diese wirklich großartigen Worte, die größer sind als ein Wunder. Wir werden uns das am Ende nochmal anschauen. Sei getrost, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Jesus spricht sie mit Tochter an. Das einzigste Mal in den Evangelien, dass Jesus eine Frau mit diesen Worten anspricht. Er macht ihr klar, dass es ihr Glaube an Jesus war, der sie geheilt war. Das Wort, das mit geheilt übersetzt wird, ist auch gerettet. Hier geht es sowohl um körperliche Heilung als auch um theologische Errettung. In Markus geht beides miteinander verbunden. Das geht beides eng miteinander verbunden. Da sehen wir zum Beispiel in 2, 1 bis 12. Er nennt sie Tochter, weil Jesus weiß, dass sie mehr als nur eine Heilung braucht. Sie braucht eine Familie. Er sagt ihr, dass ihr Glaube sie gesund gemacht hat. Das Wort für gesund gemacht ist auch das Wort für gerettet. Sie wurde sowohl körperlich als auch geistig geheilt. Die Ausgestoßene braucht mehr als nur eine Heilung. Sie braucht mehr als ein Happy End. Sie braucht eine neue Familie. Und Jesus sagt, ich heile dich nicht nur, sondern ich nehme dich jetzt in meine Familie auf. Du bist meine Tochter, du gehörst mir und ich will dich versorgen. Das ist so, es sprengt meinen Verstand, wenn ich Jesus sehe. Das Wort Frieden bedeutet hier nicht nur Freiheit von der inneren Unruhe, sondern von einem Leben, das in einer rechten Beziehung zu Gott gebracht wurde. Und das ist eine Person, die jetzt in Gott ruht. Jesus macht ihr mit diesen Worten klar, was passiert ist. Jesus konnte nicht zulassen, dass die Frau sich jetzt zurückzog. Deswegen sagt nur mal das Öffentliche und möglicherweise vielleicht von der so eine Vorstellung von Aberglaube, von Magie vielleicht jetzt weiter in sich trug. Jesus wollte jede falsche Vorstellung korrigieren. Jesus macht ihr deutlich, dass es der Griff des Glaubens und nicht ihre Hand war, die ihr Heilung verschaffte. Er selbst ist derjenige, der ihr Heilung verschafft hatte. Ihre Berührung hatte diese zwei so zentrale Elemente zusammengebracht, den Glauben und Jesus. Und das wurde wirksam. Und wenn wir das zusammenbringen, ihr Lieben, in unserem Leben, das, was ich sagte, zum Beispiel gerade mit einem unserer Söhne, der Glaube und die Verzweiflung, der Glaube an Jesus. Und ich laufe nicht weg und sage, Jesus, warum und warum, sondern ich komme zu ihm. Und ich sage, ich weiß nicht wann, aber ich weiß, dass du mich tröstest. Ich danke dir für deine Berührung. Wisst ihr, was ich hier so, wir haben dieses Motto von uns in der Gemeinde, wir predigen gerade durch das Markus-Evangelium, wir haben das Motto Hingabe, Lernen und Leben. Und was ich hier so edel von Jesus finde, er lässt sich von den Jüngern, von der Jairus und von der Volksmenge nicht hetzen. Er bleibt stehen. Er nimmt sich Zeit für diese verletzte Frau, die alle ihre Hoffnung auf ihn gesetzt hat. Er ist so barmherzig. Er ist so persönlich. Er ist so mitfühlend. Und wir denken wieder dran, Jairus muss warten. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Auch hier haben wir wieder einen Szenewechsel. Eine glaubensprüfende Situation. Glauben trotz verheerenden Umständen. Vers 35 bis 43. Also wir haben nochmal vor Augen. Mitten in diesem Gespräch mit der Frau, mit der Menge, platzt jetzt eine Todesnachricht hinein. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen diese verheerende Worte: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Hey, komm, lass sie Jesus. Es bringt nichts, bei ihm zu bleiben. Es bringt nichts, mit deiner Situation jetzt weiter an Jesus festzuhalten. Komm, lass uns gehen. Das kennen wir doch, oder? Es macht keinen Sinn. Ich meine, wenn ich da leben würde und Jesus wirklich physisch neben mir stehen würde, okay, dann würde es vielleicht Sinn machen, aber ich sehe ihn ja nicht wirklich so. Also ich kenne das. Es macht keinen Sinn. Die Situation ist so auswegslos. Was sehen wir hier in diesem Text? Wisst ihr, vielleicht nochmal der Gedanke, es geht in dieser ganzen Geschichte nicht so sehr um das Happy End, sondern um Menschen, die Jesus in ihren Herausforderungen glauben und vertrauen. Und in Glaubensprüfung wie Jairus bei Jesus bleiben und daher und erst dann seine mächtige Hand und sein mächtiges Handeln erleben. Wir sind ganz schlau, wir sehen das Ende. Aber Jairus kannte den Ausgang der Geschichte nicht. Was macht er jetzt? Was würdest du tun? Das sind hier keine Worte der Anklage. Jesus, wenn du mit deinen Jüngern und der Frau nicht so lange gesprochen hättest, gäbe es noch Hoffnung für meine Tochter. Seine Hoffnung ist hier wie eine Seifenblase zerplatzt. Und er stellt sich diese Frage, kann ich diesem Jesus weiter vertrauen? Gehe ich die nächsten Schritte weiter mit ihm? Hilft er mir durch das Leid, das vor mir liegt? Aber er hat gerade in der Situation, nicht bei sich selbst, aber bei anderen, bei dieser Frau gesehen, was passiert, wenn wir uns bei Jesus bleiben. Dann werden wir seine Kraft und seinen Trost erleben. Vers 36 ist auch wunderschön. Jesus antwortete, fürchte dich nicht, glaube, vertraue nur, so wird sie gerettet werden. Es ist schön, Jesus sorgt sich in dieser Situation nicht nur um das Leben der Tochter. Jesus sorgt sich auch um den Glauben dieses Vaters. So ist Jesus. Und wenn du zweifelst, ist Jesus da, der sich auch um deinen Glauben sorgt und sagt, hey, Waldemar, hab Glauben an mich, vertraue mir. Vertraue, dass meine Wege vollkommen sind. Komm mit deinen Tränen zu mir. Komm mit deiner Jobsuche zu mir. Er wird hier aufgefordert, weiter zu glauben, dass sein Kind leben wird, selbst als er dem Tod gegenüberstand. Ein solcher Glaube ist ein radikales Vertrauen in die Fähigkeit Jesu, eine Krisensituation mit der Kraft Gottes zu bewältigen. Jairus, wenn du mir vertraust, wirst du meine Kraft und meinen Trost erleben. Und dann sehen wir weiter, 37, 38. Und sie machten sich auf den Weg zu seinem Haus. Er entscheidet sich, bei Jesus zu bleiben und ihm weiter zu vertrauen. Sie kommen in das Haus, Vers 38, es ist ein ganzes Durcheinander mit den Weinen und Wehenklagen. Die Trauerzeremonie ist quasi schon im vollen Gange. Das Beweinen der Verstorbenen, wie das hier beschrieben wird, war ein offizieller Trauergesang mit Instrumenten, mit Klatschen, mit Todestanz. Es war damals eine zeitgenössische Sitte und spiegelte den tiefen Schmerz wider. Da waren so Berufstrauernde quasi da. Sie beweinten ihn. Und er sieht das Ganze und wieder stellt sich die Frage. Es ist doch der Tod, der Tod und das Begräbnis ist angerichtet. Kann ich diesem Jesus wirklich weiter vertrauen? Gehe ich mit ihm die nächsten Schritte? Hilft er mir durch das Leid? Sie gehen in das Haus hinein, sie gehen weiter, Vers 39 bis 40. Die Berufstrauernden fingen an, Jesus auszulachen, weil sie die Worte Jesus, er ist nicht gestorben, sondern sie schläft, wirklich wörtlich genommen haben. Sie waren erfahrene Leute, schreibt Lukas als Arzt. Sie wussten, dass diese Person tot war. Sie fragten sich, was ist das hier für ein verrückter Typ? Jairus als Synagogenvorsteher war auch mit dem Tod vertraut. Er wusste, auch wenn jemand tot war, dann gab es keine Hoffnung mehr. Vermutlich konnte er das Lachen der Menschen vielleicht irgendwie in seinem Herzen nachvollziehen. Vielleicht kamen da sogar Zweifel. Wird es wirklich was? Aber diese Menschen hier, sie begriffen nicht, mit wem sie es zu tun hatten. Sie kannten nicht seine Allmacht. Ihnen war nicht bewusst, dass er Gott ist. Sie wussten nicht, dass er der eine ist, der das Leben in sich hat und Leben gibt. Sie wussten nicht, dass es derjenige ist, der durch das gesprochene Wort Leben gegeben hat. Und wieder stellt sich die Glaubensfrage hier. Gehe ich die nächsten Schritte mit? Hans Beyer schreibt in seinem Kommentar sehr verständlich, nach ihrer Meinung ist Jesus somit schlicht außerstande, die harte Realität des Todes zu akzeptieren. Warum sagt Jesus diese Worte hier, sie schläft? Sie war ja tot. Aus der Sichtweise und Kenntnisse der Menschen ist das Mädchen wirklich tot. Aber aus der Sichtweise Jesu ist der tatsächliche Tod im Bewusstsein seiner Vollmacht lediglich wie ein Schlaf. Für Jesus ist der Tod überhaupt kein Ding. Also nicht, dass er nicht mitleidet und mitfühlt, aber er spricht und der Tote wird wieder lebendig. Mit diesem Gott dürfen wir unterwegs sein, mit diesem Jesus dürfen wir unterwegs sein. Jesus sagt, dieses Mädchen werde ich wieder ins Leben zurückbringen. Oder dieses Mädchen ins Leben zu bringen, ist für mich wie jemanden einfach aufzuwecken. Jesus schmeißt jetzt alle raus, nimmt nur die Eltern, die drei Jünger mit in den Raum. Wir sehen hier, Jesus ging es nicht um Show. Vers 21, 41, 42. Sie kommen in den Raum, sie sehen ihr totes Kind, das ihr einziges war. Auch hier wieder die Glaubensfrage, kann ich wirklich in dieser aussichtslosen Situation, dieser verheerenden Situation weiter vertrauen? Jesus berührt dieses junge Mädchen, er nimmt es an die Hand. Mädchen, ich sage dir, steh auf. Die Berührung durch die blutflüssige Frau, was wir gesehen haben, und noch mehr die Berührung eines Toten, er ergreift die Hand, verunreinigte den heiligen und gerechten Gott nicht. Und sogleich stand das Mädchen auf. Jesus macht deutlich, dass er als der Sohn Gottes Macht über den Tod hat. Wir lesen hier weiter und sie ging umher. Jesus befahl ihr dann weiter Essen zu geben. Und dann sehen wir 42 bis 43 die Reaktion. Die erfolgreiche, quasi wieder das Zurückholen ins Leben, ruft großes Erstaunen hervor. Da gerieten sie in höchste Verwunderung und sagten, das Mädchen geht umher. Auch hier sehen wir wieder dann das Schweigegebot. Und ich bin überzeugt, das ist immer die Frage, warum das Schweigegebot. Aber ein Punkt ist hier mit Sicherheit, das Schweigegebot hatte mit der Fürsorge Jesu auf der einen Seite zu tun für das Mädchen, das gerade jetzt aus dem Tod zurückgeholt wurde, dass sich nicht alle jetzt um sie drängen, sie sollte essen, vielleicht auch um die Eltern. Auch hier sehen wir so ein paar Gedanken. Aber Jesus will auch den ganzen Spöttern, ja, die ihn ablehnten, die ihm nicht glaubten, wollte er seine Macht nicht offenbaren. Das macht er immer wieder, weil sie ihn ablehnen. Das ist hier ein sehr wichtiger Punkt, wo wir hier stehen. Wir wollen ihn hier nicht so leicht übergehen. In einem Moment triumphiert Jesus über den Tod. Im nächsten stillt er den Hunger. Ja, er verhindert sogar, dass der Tod Wirklichkeit wird. Seine Macht ist nicht zu ergründen und sein Erbarmen nicht zu ermessen, schreibt Jeremia oder Jesaja. Er zeigt seinen Triumph über den Tod, der durch den Sündenfall in die Welt gekommen ist. Er steht über dem Tod. Das Reich Gottes durchbricht den Tod und bringt Leben. Und das Reich Gottes steht für Leben und Hoffnung. Er ist die Hoffnung der Hoffnungslosen. Das zeigt er dem Mann, der nicht gebändigt wurde am Anfang von Kapitel 5, was wir nicht gelesen haben. Das zeigt er der Frau, die nicht geheilt werden konnte, und dem Vater, dem gesagt wurde, dass ihm nicht mehr geholfen werden konnte. Hey, es gibt keine Hoffnung mehr. Aber er ist die Hoffnung der Hoffnungslosen. Was wir hier lernen dürfen, ist, dem hartnäckigen Glauben geht oft der verzweifelte Glaube voraus. Es ist jemand, der Jesus sucht, koste es, was es wolle. Ich möchte zur Landung ansetzen mit uns. Zuerst, warum werden wir in Leid und Prüfungen enttäuscht? Ich glaube, weil wir die Verheißungen Gottes oft nicht genug und klar vor Augen haben oder sie einfach nicht wahrhaben wollen. Wir brauchen diesen klaren Blick, Gott garantiert uns kein leidfreies Leben. Gott garantiert uns auch kein wohlhabendes Leben. Wir denken manchmal so, Herr Gott, ich lebe für dich. Ich tue das und jenes. Und jetzt musst du doch, oder? Wisst ihr, Gott ist uns überhaupt nichts schuldig. Gott garantiert uns viel mehr Bedrängnis und Prüfungen in unserem Leben. Tod, Krankheit, Leid sind Folge der Sünde. Und wir werden das ganze Leben damit konfrontiert werden. Aber es wird ein Happy End geben. Es wird einen Tag geben, an dem alle Krankheit, Leid, Bedrängnis und der Tod ein Ende haben werden. Fakt ist, wir werden nicht von Leid und Bedrängnissen verschont. Wir werden unterschiedliche Verzweiflung und Aussichtslosigkeit durchleben. Und diese Geschichte will uns lernen. Mit folgenden Punkten. Fürchte dich nicht, glaube nur. Klammer dich im Glauben an Jesus. Diese Geschichte zeigt uns auch eins, Jesus geht mit. Jairus vertraute, ohne dass er wusste, wie das Ende sein würde. Die vielen Glaubensprüfungen, die ich immer wieder aufgeführt habe, in diesem kurzen Text machen deutlich, Jairus musste sich immer wieder im Glauben entscheiden, Jesus, ich bleibe bei dir. Denn du gehst mit mir mit durch das Leid. Jesus bleibt stehen. Es ist so ermutigend. Jesus bleibt auch bei uns stehen. Er lässt sich nicht stressen. Er möchte, dass du als sein Kind, als sein Sohn, als seine Tochter zu ihm kommst und ihm, ich finde das so schön, die ganze Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal tut es echt gut, einfach sein Herz vor dem Herrn auszuschütten. Einfach mal alles auf den Tisch zu packen. Und sie erzählte ihm die ganze Wahrheit, die ganze Story. Es tut gut, manchmal vor dem Herrn zu weinen und dann getröstet zu werden. Er möchte hören, was dich bewegt, weil er will dir in deiner Aussichtslosigkeit begegnen. Er will dir Trost zusprechen. Er sagt dir dieses persönliche Wort, du bist meine Tochter. Noch bei diesem Punkt, er bleibt stehen. Es ist nicht oft so, wie bei dem ersten Punkt, der Mann lief zu Jesus. Und oft ist es so, wir laufen erstmal weg. Wir wollen nicht wahrhaben, dass diese Herausforderung gerade in meinem Leben da ist. Aber Jesus bleibt stehen. Er ist der gute Hirte. Er bleibt nicht nur stehen, er geht hinterher. Er will uns berühren und uns trösten. Und Jesus möchte uns heute berühren. Vielleicht sagst du, denkt jetzt gleich, boah, Waldemar, wo kommst du jetzt her? Bist du jetzt irgendwie aus einer charismatischen Gemeinde? Wir wollen uns ja nicht gegenseitig berühren. Wie geschieht das? Teile deine Verzweiflung mit Menschen in deiner Gemeinde. Und dann lass dich umarmen. Lass für dich beten. Lass dich durch Gebet berühren in der Hinsicht. Ich finde, das ist so ermutigend, mit Menschen zusammen zu beten. Und erinnere dich an diese wunderbaren Worte, die wir hier haben. Du bist mein Kind, meine Tochter und mein Sohn. Wisst ihr, der Glaube, damit schließe ich, der Glaube bleibt, bringt mehr als Heilung. Er bringt eine neue Identität. Jesus nannte diese Frau Tochter. Erlösung bedeutet, ihr Leben mehr als du bist nicht schuldig. Es gibt kein Gericht mehr über dich. Du kannst frei gehen. Die Erlösung bedeutet auch, du gehörst zu meiner Familie. Ich bin dein Vater, du gehörst zu mir. Und wenn du Christ bist, bist du ein Sohn oder eine Tochter des Königs. Und wenn du heute hier bist und du bist kein Kind Gottes und du kennst die Botschaft des Evangeliums, so bleibt Jesus auch heute stehen und sagt, ich möchte, dass du meine Tochter und mein Sohn wirst. Denn der Punkt ist, wo gehst du hin? Wo gehst du hin, wenn du diesen großartigen Jesus nicht kennst? Wer hilft dir? Die Geschichte dieser Frau ist Teil einer viel größeren Geschichte. Wisst ihr, seit der ersten Sünde, seit 1. Mose 3, versuchen du und ich uns immer wieder vor Gott zu verstecken. Aber Gott ist derjenige, der uns wie diese Frau aus der Menge herausgerufen hat. Und er will auf uns hören. Er will, dass auch wir aufhören, auch als seine Kinder uns zu verstecken. Er hat uns herausgezogen, ihr Lieben. Er hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht. Nicht um uns in einer Menge rauszuholen und uns bloßzustellen und zu sagen, was bist du für eine Frau, die seit 12 Jahren mit dem Leben nicht klar, überall suchst du nicht bei mir. Er hat uns herausgezogen und er hat uns mit Gerechtigkeit bekleidet. Er hat bezeichnet uns als sein Eigentum. Wir sind seine Söhne und Töchter. Und lasst uns daher als Söhne und Töchter auch Teil dieser Geschichte sein. Lasst uns nicht am Rand stehen bleiben. Lasst uns nicht so tun, als ob wir stark und unabhängig genug sind. Lasst uns zu ihm laufen. Lasst uns ihm immer wieder vertrauen wie Jairus. Und lasst uns in ihm ruhen und dann sehen, was er tut, was sonst niemand tun kann. Amen. Ich bete noch gerne mit uns. Jesus, wir sind immer wieder ergriffen von dir. Denn Herr, wir sehen nicht nur dich, wir sehen dein Herz. Du gibst uns hier in diesem Text einen Einblick in dein Herz, in dein mitfühlendes Herz, in dein Herz, das die Not jedes Einzelnen kennt, Herr. Und du kennst auch das Herz von jedem von uns. Du siehst, wo wir weglaufen. Du siehst, wo wir uns in der Menge verstecken. Du siehst, wo wir uns gerade vielleicht für unsere ganze Zerbrochenheit und für den Chaos unseres Lebens schämen. Und Herr, ich bete darum, dass du uns daran erinnerst, dass du uns herausgerufen und gerettet hast, dass du uns mit Gerechtigkeit bekleidet hast und dass du uns daran erinnerst, Herr, dass wir deine Söhne und Töchter sind. Und du, unser Vater, wir sind nicht mehr Sklaven auf dem Sklavenmarkt hin und her getrieben, sondern wir dürfen an deinem Königstisch sitzen, in deinem Haus sein, in deiner Familie. Und so bete ich darum, hilf uns immer wieder, Tag für Tag, zu dir zu laufen, von dir berührt zu werden und deine Macht zu sehen, deinen Trost. Amen. Amen.